Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Das ist ja eine starke Geschichte, die wir da zunächst aus dem Alten Testament gehört haben. Und ich fand es ganz interessant, wie Martin da auch so kurz so gestockt hat, um dann so ein bisschen was dazu zu sagen. Denn es ist ja tatsächlich so, Mose kriegt Gott rum. Ja? Er weiß, die Menschen haben es eigentlich nicht verdient. Doch dann bittet Mose Gott um sein Erbarmen, nicht nur oder nicht um der Menschen willen oder wie man es sagen möchte, sondern indem er Gott bei der Ehre packt. Ja. Nun, ich weiß nicht, ob Gott sich wirklich hat umstimmen lassen oder ob es eher eine Art Test war, aber die Geschichte zeigt, Gott lässt mit sich reden. Und das ist großartig. Das müsste nicht so sein. Ein souveräner Gott hätte das an sich nicht nötig. Aber offenbar hat die Geschichte Gottes mit den Menschen, und die beginnt ja bekanntlich mit dem Satz, Gott schuf den Menschen zu seinem Ebenbild, zu seinem Gegenüber, offensichtlich hat das Spätfolgen. Gott kann vom Menschen nicht lassen. Er sucht die Beziehung. Und er sucht sie zu mir und er sucht sie zu dir, zu einem jeden von uns. Übrigens sogar zu denen da draußen, die es gar nicht wissen. Und das ist auch der erste Gedanke. Beten ist Beziehungspflege. Es ist genial, Gott anrufen zu können. Doch nochmal, wir müssen nüchtern sehen, dass das gar nicht mehr so selbstverständlich ist. Ich sag's mal erstmal für mich. Wie oft habe ich ein ja fast schon schlechtes Gewissen, da predige ich heute über das Beten und wann praktiziere ich es eigentlich? Aber die Schwierigkeit geht ja darüber hinaus. Mag sein, dass den Menschen, auch uns, manchmal so ein Stoßgebet über die Lippen kommt. Ja? Man sagt ja auch, Not lehrt beten. Aber können wir damit noch richtig was anfangen? Ich möchte nur mal einen Roman zitieren von Martin Walser, bekannter Autor, aber das Stück ist schon von vor 50 Jahren oder so. Er schreibt Folgendes. Mit Lisa in der Kirche, konnte nicht beten. Die feierliche Amtssprache der Kirche klang fremd, Kunstgewerbe-Vokabular. Glauben die Frommen, Gott höre sie nur, wenn sie beten? Er habe keine Ahnung von den Worten, die sie sonst denken und sagen? Ich habe Gott mit diesen Formeln geerbt, aber jetzt verliere ich ihn durch diese Formeln. Was läuft da schief? Zitat Ende, ja? Zitat Ende. Was läuft da schief, wenn Beten, wie hier von Martin Walser, nur noch als was Formelhaftes angesehen wird? Etwas, das letztlich nicht mit dem eigenen Leben zu tun hat. Vielleicht sind manche Formen, die wir uns angewöhnt haben und die sicher gute Gründe haben, tatsächlich inhaltslos geworden. Wir müssen neu lernen, zu begreifen, was damit gemeint ist. Ich habe das an mir selbst gemerkt, wie ich mich manchmal gewehrt habe, Psalmen zu beten, von denen ich denke, die haben ja mit meiner Wirklichkeit gar nichts zu tun. Oder vielleicht noch, wo ich denke, oh, das sind diese kriegerischen Psalmen, mit denen wollen wir ja gar nichts zu tun haben. Und dann habe ich in diesen Tagen gelesen, dass Menschen in der Ukraine einen Psalm plötzlich neu beten, über den wir vielleicht sonst hinweggesehen hätten. Psalm 31 und das in Bunkern. Bei dir, Herr, suche ich Schutz. Lass meine Feinde nicht über mich triumphieren. Du bist ein gerechter Gott, darum hilf mir und rette mich. Höre mein Gebet und komm mir schnell zu Hilfe. Bring mich in Sicherheit. Beschütze mich wie in einer Burg, die hoch oben auf dem Felsen steht. Ja, du bist mein schützender Fels, meine sichere Burg. Du wirst mich führen und leiten, um deinem Namen Ehre zu machen. Du wirst mich aus der Schlinge ziehen, die meine Feinde mir heimlich gelegt haben. Ja, du bist meine einzige Zuflucht. In deine Hände lege ich mein Leben, denn du wirst mich erlösen, Herr, du treuer Gott. Und plötzlich bekommen ganz alte Worte eine ganz neue Bedeutung. Nun, bei all dem geht es, ich habe schon gesagt, um Beziehung. Ihr wisst das, Beziehungen leben davon, dass man miteinander spricht, dass man kommuniziert. Es ist immer ganz schlimm, wenn man das Gefühl hat, das sind Menschen, die haben sich nichts mehr zu sagen. Ihr kennt den Ausdruck, die haben sich nichts mehr zu sagen. Soll heißen, da ist die Beziehung in die Brüche gegangen. Und eigentlich geht es beim Beten genau um das. Es geht um Kommunikation mit Gott. Es geht um Beziehungspflege. Nicht in dem Sinn, dass wir Gott am Abend erzählen, was er nicht schon wüsste. Nein, Gott will, so hat es ein Theologe gesagt, Gott will, wenn wir zu ihm beten, nicht etwa Neues von uns hören, sondern er möchte uns hören und das immer wieder aufs Neue. Natürlich kannst du jetzt fragen, ist es überhaupt nötig? Gott kennt doch unsere Gedanken, warum soll ich mir Zeit nehmen, es ihm auch noch mitzuteilen? Nun auch da vielleicht für uns zum Vergleich, manche von uns sind verheiratet, manche wollen es noch werden. Wenn du dann bei der Hochzeit deinem Partner sagst, ich liebe dich und ich will mit dir leben bis zu meinem Lebensende, dann ist es zwar nicht zwingend notwendig, das an jedem Tag neu zu sagen, aber ich sag's gerade auch mal den Männern unter uns, es ist hilfreich, es zwischendurch immer mal wieder zu sagen, ich liebe dich. Ja, es reicht nicht nur zu sagen, habe ich doch damals schon gesagt und ist ja eh klar. Es ist ganz gut zur Beziehungspflege, zwischendurch es auch mal zu sagen. Auch wenn ich es vielleicht gestern oder vorgestern schon mal gesagt habe. Also, kleiner Tipp, so ist es aber auch mit der Beziehungspflege mit Gott. Nun mag uns das ja manchmal ziemlich einseitig vorkommen. Ich rede, woher soll ich wissen, dass Gott zuhört? Da hatte es ja bekanntlich Don Camillo etwas leichter, jener bekannte italienische Priester aus den Filmen der, was waren es, 50er, 60er Jahre. Der hat sich dann vor das Kruzifix gestellt, hat was gesagt und dann kam aus dem Off, so nennen wir das ja in der Filmsprache, die Antwort Gottes. Manchmal sehr klare Antworten, übrigens nicht immer das, was er hören wollte. Ja, auch interessant, es kam nicht immer die Bestätigung. Es kam auch mal die Mahnung, Don Camillo, du verrennst dich gerade. Aber auch Don Camillo musste erleben, dass Gott schweigt. Er musste manchmal die Erfahrung machen, die auch wir machen, dass Gott schweigt. Aber schweigt Gott wirklich? Nein, Gott hat nämlich bereits gesprochen. Daran ist immer wieder zuallererst zu erinnern. In seinem Wort, in der Heiligen Schrift. Dadurch, dass er sich überhaupt finden lässt, dass er sich offenbart. So ist unser Beten gar nicht der Anfang. Es ist vielmehr unsere Antwort auf das Reden Gottes. Ein zweiter Gedanke. Gott will nicht nur angesprochen sein, er will gebeten sein. Dass da ein Gott ist, der sich vorstellt, ein Gott, der anrufbar ist, das ist die große Erfahrung gerade auch dieses Volkes Israel. Das führt dazu, dass ja, diese Psalmen in der Mitte, fast in der Mitte stehen, 150 Psalmen geprägt von ganz unterschiedlichen Gebetshaltungen. Da geht es um Dank, um Lobpreis, um Klage, um Hoffnung, um Ringen, Bangen. Also mit all dem, was Menschen bewegt, da liegen sie Gott in den Ohren. Und sie wissen, sie dürfen Gott in den Ohren liegen. Wie eben Mose, ja, mit diesem fulminanten Erfolg, von dem wir gehört haben. Oder wie dieser um Mitternacht nervende Nachbar, von dem Jesus erzählt. Ganz schön unverschämt, könnte man ja sagen, ja, wenn da so einer Mitternacht klingelt. Ganz schön unverschämt, so hat unser Stadtdekan Bernhard Lies in seiner Andacht im aktuellen Sonntagsblatt geschrieben. Und genau das ist es nämlich, unverschämt, ohne falsche Scham können wir zu Gott kommen. Denkt nicht zu gering von Gott, traut eurem Gebet etwas zu, erwartet etwas von Gott, schreibt Bernhard Lies, auch wenn alles dagegen zu sprechen scheint. Es ist eine Aufforderung, mit einem lebendigen Gott zu rechnen und ihm zuzutrauen, dass er unser Leben zum Besseren verändern kann. Oder um einen Gedanken eines inzwischen schon verstorbenen Predigers aufzugreifen. Früher, da sah man ja manchmal an Häusern oder in Städten dieses Schild, Betteln und Hausieren verboten. Bei Gott dagegen steht Bettler herzlich willkommen. Also Menschen, die bereit sind, Gott ihre leeren Hände hinzuhalten und ihm zu bitten, Herr, ich brauche was. Ich brauche was eigentlich? Gehen wir es mal ein bisschen durch. Zunächst einmal brauche ich Gottes Hilfe in meinem Leben. Und es ist kein Zeichen von Schwäche, wenn ich zugebe, dass ich Gottes Hilfe nötig habe. Gott zu bitten, das Zweite, Gott zu bitten und selbst etwas tun, sind keine Gegensätze dabei. Ich erinnere immer gerne an das alte Motto der Benediktiner, ora et labora, bete und arbeite. Beides. Doch ich glaube, dass die Benediktiner eine ganz große Weisheit darin hatten, dass sie die Reihenfolge so gewählt hatten, nämlich ora et labora. Zuerst kommt das Beten, dann das Arbeiten. So wie der Sonntag nach kirchlichem Verständnis nicht der letzte Tag der Woche, sondern der erste Tag der Woche ist. Der Tag, von dem seit der Auferstehung alles andere ausgeht. Martin Luther hat gesagt, ich habe heute viel zu tun, gibt es auch irgendwo im Gesangbuch zu lesen. Ich habe heute viel zu tun, also muss ich viel beten. Ich habe gelesen, dass Luther wohl jeden Tag 2 Stunden allein im Gebet verbracht hat. Und ich bin völlig geplättet. Ja? Und was hat er geleistet? Ich glaube, der hat mehr geleistet als viele unter uns. Ja. Und hat es geschafft, 2 Stunden zu beten, oder? Wow. Also das war der Normalfall. Ja? Es gab wohl Zeiten mit mehr Beten. Also, ein Wort, an dem ich mich persönlich viel zu selten halte. Oft stürze ich mich ja in die Arbeit, ohne zuvor gebetet zu haben. Aber ich kann euch eins zumindest verraten. Ich habe immer wieder gespürt und erfahren, dann, wenn ich mir die Zeit genommen habe, vor dem Arbeiten zu beten, vor dem Arbeiten innezuhalten, vielleicht auch mal mitten in der Arbeit innezuhalten, dann bekomme ich einen neuen Blick auf die Arbeit und oft neue Ruhe, neue Kraft, um dann die Arbeit besser zu schaffen. Ich erinnere mich, vor ganz, ganz langer Zeit, da war ich noch im Studium und ich habe die ganze Zeit gemeint, ich muss jetzt aufs Diplom jeden Tag und jede Stunde lernen. Und dann bin ich doch im Bibelkreis gegangen. Und das waren 2 gewonnene Stunden, um, keine Ahnung, 10 Stunden mehr lernen zu können. Es war wirklich Kraftzufuhr. Umgekehrt heißt Beten ja auch nicht, sich auf die faule Haut zu legen. Ja? Unsere Band hat geprobt. Die haben gebetet und geprobt. Und interessanterweise finde ich auch in der Geschichte, kommt dieser Nachbar zu einer Zeit, als die Geschäfte zu sind. Er kommt nicht zu einer Zeit, in der er vielleicht selbst hätte einkaufen können. Ja? Es gibt Dinge, die können wir selbst anpacken. Wir müssen nicht uns zurücklehnen und sagen, lieber Gott, mach mal. Sondern wir haben auch die Aufgabe zu tun. Am Ende ist es eigentlich gar nicht so schwer. Der große norwegische Theologe Ole Lesby hat geschrieben, tolles Buch über Beten. Beten bedeutet, Jesus den Zugang zu uns zu gewähren, sodass er an unsere Not herankommen kann, und ihm dann zu erlauben, unsere Not zu teilen und sie zu überwinden, wenn seine Stunde gekommen ist. Auch das weises Wort, ja? Wir dürfen Jesus unsere Not bringen, besser noch Jesus einladen, dass er in all die Bereiche unseres Lebens kommt, die uns Not machen. Also Probleme in Beziehungen, Schwierigkeiten beim Umgang mit Geld, sexuelle Versuchungen und so weiter. Und ihm zugleich zugestehen, dass er weiß, wie er uns und wann er uns am besten helfen kann. Denn wie lehrt Jesus uns im Vaterunser, wir haben es gehört, dein Wille geschehe. Das kommt vor den persönlichen Bitten. Auch da ist die Reihenfolge wieder wichtig. Ihr wisst es alle, Jesus ist nicht dieser Wunscherfüllungsautomat, ja, wo wir oben Gebet reinstecken und unten kommt Erfüllung raus. Wir hätten es manchmal ganz gerne, aber Gott weiß wirklich besser als wir selbst, was gut für uns ist. Ich verwende immer gern das Beispiel und alle Eltern kennen das, ja. Wenn es rein nach unseren Kindern gehen würde, ja, dann sagen sie, oh, Süßigkeiten, Schokolade und was auch immer. Und wenn wir dann nicht immer Ja sagen, oder zumindest nicht immer Ja sofort, dann doch nicht, weil wir unseren Kindern das Gute nicht gönnen würden, sondern weil wir uns halt auch ein paar Gedanken um die Gesundheit unserer Kinder machen. Nun geht es in dem Teil, in dem Jesus das Beispiel von dem nervenden Nachbarn erzählt, ja um drei Brote, die er möchte. Es geht um Essen, und zwar nicht um Essen für sich selbst, sondern für einen Gast. Und was heißt das? Gott freut sich, wenn wir ihm unsere Sorgen anbefehlen, wenn wir für Schulaufgaben beten, für Gesundheit und vieles mehr. Noch mehr aber freut sich Gott über unsere Fürbitte, wenn wir andere Menschen mit hineinnehmen in unser Gebet, wenn wir Menschen ins Gebet vor Gott bringen, die Situation in der Ukraine und so vieles mehr. Also es geht um uns, es geht um Fürbitte. Und dann geht es ja interessanterweise noch weiter. Wer bittet, der empfängt, wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird aufgetan. Und wer diesen Schritt mitgeht, merkt, jetzt geht es nicht mehr um Dinge, die ich bekomme. Jetzt geht es ja um einen Weg. Jetzt geht es ja wieder eigentlich um dieses Thema Beziehung miteinander, von dem wir schon gesprochen haben. Da bitten wir nicht mehr, Herr, ich brauche dies und das oder auch ich biete dies und das für jeden anderen, sondern Herr, ich brauche dich. Darum geht es am Ende. Nicht zu sagen, nicht nur zu sagen, ich brauche dies und das, ich wünsche mir dies und das, ich wünsche mir ein Ende des Kriegs in der Ukraine und so weiter. Aber das Ziel in dieser Geschichte von Jesus ist, ich brauche dich. Denn da heißt es ja am Schluss dann auch, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Da sind wir dann wieder im Anfang, bei der Beziehungspflege, bei der uns Gott sogar durch seinen Heiligen Geist hilft. Dritter Punkt mit drei Unterpunkten. Beten ganz praktisch. Ich finde es ja schon interessant, die Jünger sind ja eine ganze Zeit lang mit Jesus unterwegs. Er lehrt sie vieles, aber mehr noch, er ist ja mit ihnen unterwegs und sie sehen vieles von dem, was er macht. Und offenbar sind sie auch fasziniert von dem, wie Jesus betet. Also dürfen wir auch ganz praktisch fragen, Jesus, wie geht es mit dem Beten? Hilf uns dabei. Gib uns ein paar Tipps. Ja? Man kann ja jetzt zig Predigten halten über das Vaterunser, das will ich jetzt einfach mal rauslassen. Aber dieser Gedanke, den Jesus hier mitgibt, sagt, ist, wir gehen Schritte im Glauben, wir gehen Schritte im Gebet. Und so möchte ich drei Sachen einfach herauspicken dafür. Erstens, jeder betet anders. Bei manchen, da sprudelt das Gebet nur so los, egal ob leise oder laut. Manche sind eher so Typen, die überlegen sich am Abend bewusst, wie war der Tag, wofür kann ich danken, was möchte ich in die Fürbitte tun, was hat mich geärgert, wo möchte ich jemand vergeben. Kann man sehr strukturiert machen. Die einen können besser in Gemeinschaft beten, die anderen besser, wenn sie für sich allein spazieren gehen. Ich finde das immer faszinierend. Es gibt Leute, die können so wunderbar im Wald spazieren gehen. Ich kann es einfach nicht, aber es ist toll, was die davon berichten. Ja? Jeder betet anders und ich glaube, wir sollten uns nicht davon irritieren lassen, wenn ein anderes anders macht. Ein früherer CVJM-Mitarbeiter berichtet von einer Jungschar-Freizeit, bei der am Ende einer der Jungs, der aus einer glaubensfernen Familie kommt, zum ersten Mal betet. Und zur Überraschung von allen betet er laut. Und er sagt, lieber Gott, ich danke Ihnen. Die meisten von uns würden jetzt Gott nicht siezen, aber hey, vielleicht hat er mehr kapiert als manche von uns, die schon lange in diesem Gebet drin sind. Vor allem aber, Beten geschieht nicht immer nur dann, wenn wir beten. Beten heißt ja, diese Beziehung zu pflegen, in den Alltag hinein zu integrieren. Paulus schreibt ja auch, betet ohne Unterlass. Das heißt nicht, dass ich jetzt ständig mit gefalteten Händen durch die Gegend laufe, aber eben, dass ich in den Alltag hinein das Gebet mit hineinnehme. Und zwar in der Form, die zu mir passt. Zweitens, bei aller Unterschiedlichkeit, Regelmäßigkeit hilft. Gebetszeiten. Jeder möge die Zeit für sich heraussuchen, die am besten passt. Viele empfehlen den frühen Morgen. Huiuiui, ich schlafe da immer wieder ein, es tut mir echt leid. Aber ich weiß, dass es an sich besser ist. Ja? Es gibt die Möglichkeit, oder was ich empfehle, wirklich auch auf die Glocken zu hören. 12 Uhr mittags. Ich singe entweder oder ich bete still für mich hin, verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unseren Zeiten, zu allen Zeiten. Ja, es ist ja doch kein anderer nicht, der für uns könnte streiten, denn du, unser Gott, alleine. Oder wenn ihr am Samstagnachmittag um 15 Uhr die Einladung, die zum Sonntag hört, dann könnt ihr kurz innehalten, mitbeten. Ich fahre ja Fahrrad und ich nutze die halbe Stunde zwischen Wohnort und Arbeitsplatz so zum zu einer Art Kombination, Vorbereitung in den Tag, Gebet und das geht so ein bisschen ineinander. Mittagessen. Ich empfehle dringend, vorm Essen immer wieder zu beten, denn es ist nicht fair, wenn wir im Vaterunser sagen, unser tägliches Brot geben wir uns heute und dann, wenn wir es bekommen, vergessen wir zu danken. Also, unabhängig davon, dass es jeder anders macht, aber gewöhnt euch eine gewisse Regelmäßigkeit an. Und drittens, beten mit anderen. Es heißt ja, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wenn man allein nicht beten kann, dann traut euch jemand anders zu fragen. Und es ist so wunderbar, ich finde eine der besten Geschichten hier in Paul Gerhardt, über die wir echt glücklich sein dürfen, auch auf das, was unsere Väter im Glauben hier vorangebracht haben, ist, dass man miteinander betet. Ja? Dass man hier zum Beispiel die Fürbitte hat, die Interzessionen. Betet miteinander im Haus- und Bibelkreis. Und noch einmal, wenn ich beim Beten scheitere, wenn ich das Gefühl habe, all meine Gebete bleiben an der Zimmerdecke hängen, ich drehe mich um mich selbst, Gott hört mich gar nicht, dann will ich dir noch mal zusagen, was uns Gottes Wort zusagt. Ich selbst, sagt Jesus, habe für euch, mich mit, gebeten. Jesus betet für uns mit. Und eben deshalb dürfen wir so zuversichtlich sein, wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Amen. Ja, ich habe jetzt vor, mit euch einen kurzen praktischen Teil zu machen. Die Band wird uns mit hineinführen in das Lied Gott hört dein Gebet. Und ihr habt jetzt drei Möglichkeiten. Ich möchte euch ermutigen, entweder in einer Art Fürbitte eine Kerze anzuzünden. Ich zünde hier eine Kerze an, dann der Taufkerze, stelle sie in die Mitte und ihr könnt eine kleine von den Kerzen hier vorne abstellen und einfach ein Gebet zu Gott schicken in der Fürbitte. Ihr könnt eine Last abgeben und so einen Stein hier vorne ablegen. Wenn ihr sagt, ich würde gerne mit 2, 3 Leuten beten, dann können diejenigen, die das möchten, sich an den Rand stellen und andere stellen sich dazu, vielleicht nicht so viele, aus bekannten Gründen. Und wer sagt, oh, ich bleibe lieber am Platz sitzen, der bleibt am Platz sitzen, singt mit oder hört mit und hört, Gott hört mein Gebet und dein Gebet. Danke.